Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Das Ziel des diesjährigen Weltwirtschaftsforums gab WEF-Chef Klaus Schwab schon vor einigen Tagen bekannt.
What we are trying to do by providing at the beginning of 2009 a sanatorium for a world which is in a very difficult situation. And hopefully the patient will go out of the sanatorium a little bit more optimistic about his future and maybe a little bit more reinforced.
Das WEF solle ein Sanatorium sein für eine Welt in einem äußerst kritischen Zustand. Und die Patientin werde das Sanatorium hoffentlich in einem etwas besseren Zustand und gestärkt verlassen, so Klaus Schwab. Bloß 5 Tage dauert das WEF, auch dieses Jahr, mitten in der größten Wirtschaftskrise seit den 1930er Jahren. Und 5 Tage, das ist nicht viel Zeit für eine derart ambitiöse Zielvorgabe. Andererseits sind selten so viele Manager, Politiker und Experten zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Die Gelegenheit wäre also günstig. Doch haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Chance genutzt? Haben sie Wege aus der Finanz- und Wirtschaftskrise gefunden? Antworten gibt's hier in der Sendung Trend, heute vom Weltwirtschaftsforum in Davos. Am Mikrofon Beat Soltermann. Es hat Schnee auf den Bergen und Eis auf den Straßen und es ist kalt. Die Menschen kommen aus aller Welt und eilen emsig von Vortrag zu Vortrag und abends auch mal von Apero zu Apero. Es hat viel Polizei und schwarze Limousinen, die im Stau stecken. Typisch WEF. Und doch ist dieses WEF anders, wegen der Krise, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wohl zum ersten Mal in Davos zu einer echten Debatte zwingt. Das Schönreden und Schulterklopfen ist passé. Referenten, die wegen ihrer warnenden Voten früher eher belächelt worden sind, rücken plötzlich ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Wie etwa Nouriel Roubini, Professor an der New York University. Und er gab in den letzten Tagen keine Entwarnung, im Gegenteil, nun drohe der Weltwirtschaft eine mehrjährige Stagnation. Markus Mucklin berichtet.
Jetzt ist er wieder in Davos, Mr. Doom, Herr Untergang, wie die New York Times Nouriel Roubini in einem Porträt genannt hatte. Und noch düsterer als im letzten und im vorletzten Jahr schildert Nouriel Roubini die Aussichten für die Weltwirtschaft. Jetzt geht es nicht mehr um die Frage, ob die Welt in eine Rezession gerät, sie steckt mittendrin, wie es der New Yorker Professor vorausgesagt hatte. Jetzt drohe eine mehrjährige Stagnation.
Unless we fix the financial system, unless we do the right policy responses, we could end up into a L-shaped kind of stagnation like the one that hit Japan after the bursting of its real
estate. Der Welt könnte widerfahren, was Japan in den 90er Jahren nach dem Platzen der Immobilienblase erlebt habe. Die Weltwirtschaft würde jahrelang stagnieren und das wäre für alle sehr schmerzhaft, so Roubini. Und als ob diese schlechte Botschaft alleine noch nicht schockierend genug wäre, für die Banken komme alles noch viel schlimmer, sagt Mr. Doom. Sie müssen nicht 1.000 Milliarden Dollar Verluste hinnehmen, wie viele noch immer meinen, auch nicht 2.000 Milliarden, wie Roubini im letzten Sommer vermutete. Die Verluste würden noch viel höher ausfallen.
The figures that we've estimated is that for loans and securities that were originated by US financial institutions, the total losses could peak at 3.6 trillion.
Die Bankenverluste dürften sich schließlich auf 3,6 Billionen Dollar belaufen, vermutet Roubini. Diese Verluste verteilten sich je zur Hälfte auf US-Banken und auf Nicht-US-Banken. Bei den Amerikanern lägen die Verluste gar höher als ihr Eigenkapital. Und das bedeutet, dass die US-Banken insgesamt nicht mehr zahlungsfähig seien.
The US banking system is essentially insolvent.
Der New Yorker Professor wird damit seinem Ruf gerecht, die Lage düsterer einzuschätzen als alle anderen. Doch er wehrt sich dagegen, als Berufspessimist abgestempelt zu werden.
More than being pessimistic, I think I was being realistic. You know, I'm not a permanent bear. I'm the first one to call for a recovery when I see one. But the short run is going to be unfortunately extremely painful.
Er sei nicht Pessimist, vielmehr Realist. Er würde als erster einen Aufschwung voraussagen, wenn es dafür Anzeichen gäbe, betont er. Doch die nahe Zukunft werde schmerzhaft sein. Das ließe sich nicht ändern, die Krise könne im besten Fall verkürzt werden, doch dafür müsse der Staat noch direkter eingreifen als bisher. Das Beste sei, die meisten Banken zu verstaatlichen.
if you believe in markets and in private markets, paradoxically, the best thing is to nationalize most of the banks, clean them up and then sell them back. Otherwise, your risk of doing things are gonna.
Wenn Sie an die Marktwirtschaft glauben, dann ist es paradoxerweise das Beste, die Banken zu verstaatlichen, zu sanieren und dann wieder zu verkaufen. Mit dem gegenwärtigen Flickwerk staatlicher Unterstützungen bestehe das Risiko, zahlungsunfähige Banken zu lange zu erhalten. Das Beispiel Japans der 90er Jahre habe uns gelehrt, dass dies der falsche Weg sei, begründet Nouriel Roubini sein Rezept gegen die Krise.
Die Lage ist ernst, doch was dagegen tun? Bei den Bankmanagern gehen die Meinungen weit auseinander. Nur ein paar Retuschen am System wollen die einen, strenge Regulierung und mehr Transparenz die anderen. Wiederum andere gehen noch weiter. Zu dieser Minderheit gehört Stephen Green, Group Chairman der britischen Bank HSBC. Mit neuen Regeln sei es nicht getan, sagt er. Es brauche mehr, eine verantwortungsbewusstere Unternehmensethik.
Regulation is necessary, but never sufficient. And without values within companies, regulation will not do the job for us.
Uneinig sind sich die Banker auch über die künftige Rolle des Staates. Howard Lutnick, Chef einer amerikanischen Finanzgesellschaft, macht sich wie die meisten seiner Gilde für die Rekapitalisierung der Finanzinstitute stark und wehrt sich vehement gegen Verstaatlichungen. Das komme garantiert nicht gut.
We are better off recapitalizing and helping the banks out and setting them on their way, right, instead of trying to bring them in and expect our elected officials to now run the banks. To imagine the UK nationalizing RBS and running it. Oh boy, that's why stock keeps going down.
Aussagen, die Banker auf den zahlreichen Podien gemacht haben. Sonst schweigen die meisten von ihnen. Interviews mit Journalisten sind doch eher selten. Eine Ausnahme machte Susan Nora Johnson, die bis vor kurzem eine der höchst bezahlten Frauen an der Wall Street war. Sie arbeitete mehr als 20 Jahre lang für die Investmentbank Goldman Sachs. Heute sitzt sie unter anderem im Verwaltungsrat der verstaatlichten US-Versicherungsgesellschaft AIG. Was sagt sie zur Krise und welches sind ihre Rezepte? Die Antworten im Beitrag von Priscilla Imboden.
Susan Nora Johnson findet das Schweigen der Banker problematisch, aber sie kann es verstehen.
I think people are individuals and I think they're very scared of being attacked. It's like anyone, you know, if all of a sudden
auch Banker seien bloß Menschen. Die heftige Kritik, die nun über sie hereinbricht, mache ihnen zu schaffen. Wer angegriffen werde, ducke sich. Aber die Debatte sei wichtig, um gemeinsam aus der Krise herauszukommen. Deshalb seien öffentliche Foren nötig, auf denen sich alle Seiten ohne Furcht austauschen könnten, findet die 52-jährige Finanzfrau von der Wall Street. Dies ist aber einfacher gesagt als getan.
I think that's the challenge. I mean, how do you deal with the kind of political outrage of the public?
Die Herausforderung bestehe darin, wie man mit der für sie nachvollziehbaren öffentlichen Wut über die hohen Saläre und die unverständlichen Finanzkonstrukte umgehe. Susan Nora Johnson gehört aber selber zu jenen, die im Volksmund als Abzocker bezeichnet werden. Laut der Finanzzeitschrift Fortune erhielt sie im Jahr 2005 über 20 Millionen Dollar für ihre Mandate. Eine stolze Summe. Doch auf die Frage, ob das nicht zu viel sei, sagt sie:
It is a vicious cycle because much of the pay again throughout industry is.
Das sei ein Teufelskreis. Die obersten Chefs der Firmen orientierten sich immer an anderen CEOs und trieben die Spitzensaläre so immer in neue Höhen. Ganz im Gegensatz zu den meisten Bankern ist sie der Meinung, dass die hohen Saläre auch den Staat etwas angingen.
I actually think that compensation is both a business question and a government question. And clearly the government is going to need to come up with their own policies and views, both in Switzerland and also in the States, of how they think about
it. Die Regierungen in der Schweiz und in den USA müssten jetzt entscheiden, wie sie als Aktionäre und Regulatoren mit dieser Frage umgehen wollten. Auch die Unternehmen könnten von einer gleichmäßigeren Lohnpolitik profitieren, erklärt Susan Nora Johnson.
I would look at internal equity. And what do I mean by that is, I think if your spread from top to bottom gets too significant, you start causing real issues from a morale of an organization and that the.
Sie würde stärker auf die interne Verteilung schauen. Wenn der Lohnunterschied zwischen den höchsten und tiefsten Chargen zu groß werde, wenn sich die Angestellten ungerecht behandelt fühlten, so verlangten sie immer das Maximum. Das käme der Firma unter dem Strich teurer. Suzanne Nora Johnson mag eine für Top-Banker untypische Sichtweise haben. Als Außenseiterin kann sie nicht bezeichnet werden. Die Bankerin war mit dem ehemaligen US-Finanzminister Hank Paulson, der vorher als Chef von Goldman Sachs amtete, eng vertraut. Trotzdem stellt sich die Frage, was zog die bescheiden auftretende, gedankenreiche Frau ins Haifischbecken an der Wall Street?
I have a very, very strong belief that you never can improve the system unless you're willing to kind of get in the soup and really keep swimming in the soup, even when it's very mucky.
Sie glaube, man müsse das System von innen ändern, auch wenn das Kämpfen gegen Widerstände nicht immer angenehm sei und man zwischendurch sogar drohe, unterzugehen. Die Wall Street Bankerin Suzanne Nora Johnson hatte es in ihrer Laufbahn wohl nicht immer einfach. Ihre millionenschwere Lohntüte war dabei wohl trotz ihrer Kritik am System keine unangenehme Sache.
Mehr oder weniger Regulierung, mehr oder weniger Staatseingriffe, mehr oder weniger Lohnexzesse. Aus der Bankenwelt gibt's wenig konkrete oder gar revolutionäre Lösungsansätze und auf gar keinen Fall eine einheitliche Meinung. Doch wie steht's mit der Politik? Schließlich hätten es die Politikerinnen und Politiker in der Hand gehabt, die Exzesse auf den Finanzmärkten zu bändigen, ehe diese außer Rand und Band gerieten und in die Krise führten. Und auch jetzt könnten sie aktiv werden. Der ehemalige amerikanische Präsident Bill Clinton, der während seiner Amtszeit die Fusion von Geschäfts- und Investmentbanken in den USA erlaubt hat, mit einer Ursache der aktuellen Krise übrigens, gibt Durchhalteparolen heraus. Es komme alles gut.
I still think you should bet on the future. I don't be pessimistic. That's just an excuse not to do anything. Just don't give up. Don't bet against yourself. Don't bet against your country. Don't bet against humanity's future. It's still a good time to be alive.
Haben andere Politikerinnen und Politiker vielleicht bessere Ideen oder sogar Vorschläge? Nochmals Priscilla Imboden.
Mitten in der Krise versprühen die obersten Politiker der Welt Optimismus. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel machte den Teilnehmenden am WEF Mut.
Ich glaube, es ist eine Zeit, in der wir neben den aktuellen Notwendigkeiten der Krisenbekämpfung unglaubliche Chancen haben. Chancen haben, Globalisierung, die wir jetzt als krisenhafte Entwicklung erleben, Globalisierung international so zu gestalten, dass daraus ein besseres Zusammenleben der Nationen wird.
Dazu müsse die internationale Gemeinschaft enger zusammenarbeiten. Als Gremium eigneten sich dazu die Vereinigten Nationen. Der südafrikanische Finanzminister Trevor Manuel rief ebenfalls zum Wandel des Systems auf.
There are poor people who are being left behind in countries left behind, but hold it. There are also exceedingly poor people in very wealthy countries who are being left behind because the focus has shifted to bank bailouts.
Es gäbe arme Menschen im Süden und Norden, die zurückgelassen würden. Dies, weil sich der Fokus nun auf die Rettung der Banken richte. Wir befinden uns in einem entscheidenden Moment. Es brauche eine andere Sichtweise, ein anderes Verständnis für die Integration. Die Zeit dazu sei jetzt. Neben den hohen Amtsträgern äußerten sich auch ehemalige Spitzenpolitiker, Elder Statesmen genannt, zur Krise. Der frühere britische Premier Tony Blair in gewohnter Eloquenz.
This is a new world, but actually we've been taught a very old lesson, which is that values matter.
Wir lebten in einer neuen Welt, würden aber jetzt eine alte Lehre neu lernen, dass Werte wichtig seien, sagte er. Tony Blair fand, es brauche mehr enlightened self-interest in der Wirtschaft, also Eigeninteresse, das die ganze Gesellschaft und die lange Frist einbeziehe. Alles lauter frohe Botschaften in einer Zeit, in der Banken Konkurs gehen, Firmen Zehntausende von Stellen streichen und die globalen Finanzströme versiegen. Die Politikerinnen und Politiker haben guten Grund zum Optimismus. Denn eines kam am Weltwirtschaftsforum deutlich zum Ausdruck. Mit der Krise rückt der Staat wieder ins Zentrum. Die Politik kehrt zurück an die Macht.
Mehr Macht für die Politik. Wo führt das hin? Ist der Staat tatsächlich der bessere Unternehmer? Viele WEF-Gäste aus der Wirtschaft bestreiten dies, fürchten sich sogar vor zu viel Staat, vor einer Überregulierung. Vielleicht auch deshalb, weil die Politik mit ihren Vorschlägen relativ unkonkret geblieben ist. Einer, der mit einem konkreten Vorschlag nach Davos gereist ist, ist der Nobelpreisträger Joseph Stiglitz. Markus Mucklin hat mit ihm gesprochen.
Wie die Welt nach der Krise aussehen sollte, davon sei beim WEF bisher wenig zu hören, stellt der Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz nüchtern fest.
Much of the discussion is managing the crisis as opposed to shaping the post-crisis world. Right now, concern of most of the people is questions like how long, how deep and what we can do to get out of it.
Die Leute bewege lediglich, wie lange und wie tief die Krise sein werde und wie man wieder daraus komme. Doch das ist noch gar nicht der größte Mangel an der Debatte in Davos. Man verkenne meist die eigentlichen Ursachen der Finanzkrise, stellt Stiglitz fest. Man fordere Transparenz, als ob damit die Probleme schon gelöst wären.
A particular thing they always talk about is transparency, as if that by itself would solve the problem. It's not just a question of transparency. Even if the banks fully disclosed,
sogar wenn die Banken alle ihre Geschäfte mit Derivaten und anderen Finanzprodukten offenlegten, könnte sie dennoch niemand verstehen. Es habe falsche Anreize gegeben für möglichst komplizierte und undurchsichtige Finanzgeschäfte. Doch die Probleme gingen viel tiefer, betont der an der Columbia University lehrende Professor Stiglitz. Und dabei holt er weit aus. Er spricht über die weltweiten Ungleichgewichte, über die ungleiche Verteilung der Liquidität zwischen den Nationen, schließlich kritisiert der Nobelpreisträger und frühere Vizepräsident der Weltbank die einseitige Ausrichtung des globalen Systems auf den Dollar und damit auf die USA. Das sei problematisch.
Dollar is no longer a good store of value. In a multipolar world, it makes no sense to pick out one country and make the whole world depend on how well they manage their economy.
Der Dollar sei in der heutigen Welt mit mehreren Wirtschaftszentren nicht mehr die geeignete Reservewährung. Es mache keinen Sinn, dass die ganze Welt von einem einzigen Land abhängig sei und davon, wie dieses einzige Zentrum seine Wirtschaft manage. Das müsse sich ändern. Der Ökonom John Maynard Keynes habe das bereits vor 75 Jahren als Problem gesehen und habe eine wirklich globale Ordnung gefordert. Stiglitz findet, es wäre jetzt der Moment, ein solch neues System zu schaffen, das nicht einseitig von den USA diktiert werde. Es brauche eine neue internationale Organisation, sie würde in Krisenzeiten ausgleichend eingreifen. Sie könnte jetzt etwa Entwicklungsländern finanziell beistehen, die unter dem plötzlichen Rückzug von Milliardenbeträgen in die reichen Länder leiden und deshalb als Letzte auch noch in den Strudel der Krise gerissen werden. Joseph Stiglitz ist sich bewusst, dass solche Ideen politisch höchst brisant sind. Es geht nicht nur um mehr Kontrollen von Ratingagenturen oder Hedgefonds, nicht nur darum, die exzessiven Entschädigungen der Banker zu beschneiden, es geht schließlich um Fragen der Macht. Es geht um Privilegien, doch auf diese möchten jene, die vom alten System profitiert hätten, nicht gerne verzichten. Dennoch glaubt Joseph Stiglitz an die Chance einer grundlegenden Reform. Die Krise werde sich weiter verschärfen und damit wachse auch der Druck.
I have from many of the people here at Davos and certainly the citizens who are paying the taxes to bail out the banks, to bail out the companies that are having the problems, is this kind of capitalism which involves socializing losses and privatizing gains.
Einige am WEF haben noch viel mehr die Bürger und Bürgerinnen, die jetzt zahlen müssten, um die Banken zu retten. Sie wollten nicht länger einen Kapitalismus akzeptieren, der die Verluste sozialisiert und die Gewinne privatisiert. Sie forderten deshalb mehr als nur einige Retuschen am System.
Soweit der Beitrag von Markus Mucklin. Und er ist nun bei mir im Studio. Markus Mucklin, ist denn dieser Vorschlag von Joseph Stiglitz, ist das das Ei des Kolumbus?
Nein, das kann es nicht sein, denn Joseph Stiglitz ist nicht eine neutrale Instanz. Das heißt, er hat eine bestimmte Position. Seine Position ist klar. Er will zeigen, dass kleine Korrekturen nicht reichen. Er will zeigen, dass es letztlich um politische Fragen geht, wirtschaftspolitische Fragen zwar, aber die sind sehr politisch. Es geht hier um Macht auch, dass Länder, die bis jetzt eben den Kurs bestimmt haben, nicht mehr alleine den Kurs bestimmen sollen, die USA allen voran. Er will auch zeigen, dass diese Krise nicht einfach nur eine Krise an den Börsen ist, bei den Aktien, bei den Rohstoffen, bei den Immobilien, bei den Devisen, sondern es ist eben diese alte Ordnung, die den Ländern gedient hat, die diese auch machen konnten nach dem Zweiten Weltkrieg. Die USA, aber auch die westlichen Nationen aus Europa. Und jetzt ist aber die Zeit gekommen, es ist ein Umbruch. Die Wirtschaftsgeografie der Welt hat sich ja grundlegend verändert in den letzten Jahrzehnten. China, Indien, sie wollen mitreden und sie wollen mitentscheiden, wie die Ordnung aussieht. Und es soll eine Ordnung sein, die eben auch ihnen dient, denn sie haben mit viel guten Gründen ihm auch gesagt, dass diese Ordnung sehr zum Nachteil von ihnen auch gewesen ist.
Das heißt aber auch, wenn jetzt diese Länder mehr Einfluss nehmen können, dass vermutlich auch andere Länder weniger Einfluss haben und das wird dann wiederum zu Knatsch führen.
Das wird Streit geben, keine Frage. Und deswegen wird ein solcher Vorschlag, wenn er dann vorliegt von Joseph Stiglitz mit der Kommission, deren Vorsitz er hat von der UNO, wenn der präsentiert wird, dann wird der eigentliche Streit um die neue Ordnung erst eigentlich beginnen.
War denn die Zielvorgabe von WEF-Chef Klaus Schwab, eben dieses Sanatorium hier, konkrete Lösungen zu finden für die neue Finanzordnung, war diese Zielvorgabe vielleicht auch etwas überrissen, gar nicht erfüllbar?
Man muss sagen, sie wirkt attraktiv jedenfalls. Das heißt, und das ist natürlich immer wichtig beim WEF, man will ein attraktives Logo in die Welt setzen, man will die Geister anregen, über den Tag hinaus zu denken. Und dieser Austausch hat ja in diesem Jahr auch doch mehr stattgefunden als in früheren Jahren. Aber der Anspruch kann nicht eingelöst werden, soll auch nicht eingelöst werden, denn das WEF ist ein privates Gremium, wo Diskussionen stattfinden sollen, wo Debatten geführt werden sollen. Aber die Entscheide sind nicht hier zu fällen, das wäre auch gar nicht richtig.
Da sind wir gespannt, was dann irgendwann mal rauskommt. Herzlichen Dank, Markus Mucklin.
Trend.
Die Patentrezepte müssen also noch gefunden werden. Doch den Humor haben sie noch nicht verloren, die Menschen im WEF-Sanatorium, wie der Beitrag von Rudi Mäder deutlich macht.
Er ist witzig und unterhaltsam und hat wie keiner die in Davos versammelten Manager und Wirtschaftsführer mit seiner Frohbotschaft durchgeschüttelt. Sein Name? Benjamin Sander. Ach, sein Beruf ist ganz anders als derjenige des typischen Homo economicus Davoser Prägung. Er ist, man staune, Dirigent des Bostoner Philharmonieorchesters. Sander brachte nach Davos eine Gruppe von jungen Musikantinnen mit und zog auf dem Podium alle Register.
She wasn't expecting me to ask her to play it alone, so it wasn't quite perfect. Now, I have a rule with my students and with my players in my orchestra that if they make a mistake, they go like this. How fascinating!
Try it out on... Bei ihm in Boston gelte folgende Regel. Wenn jemand, wie die Schülerin, eben einen Fehler beim Spielen mache, dann sage er, wie faszinierend! Es sei doch seine Aufgabe, als Dirigent das Beste aus den im Orchester schlummernden Möglichkeiten herauszuholen. Als Mutmacher vom Dienst nahm er die Manager gleich in die Pflicht. Sie müssten umdenken, sie müssten aus den alten Denkschemen ausbrechen und sich von der alten Welt verabschieden.
This world is about wealth and fame and power.
In der alten Welt gehe es um Reichtum, Ruhm und Macht. Die neue Welt dagegen sei die Welt der Visionen, der Chancen, der Möglichkeiten. Action.
Would you do it more the second time, right from the beginning? Happy birthday to you.
Ein Geburtstagskind aus dem Publikum wird nach vorn gerufen. Und nach etwas Training wird aus dem müden Pflichtsong eine ganz präsentable Performance. Der Dirigent korrigiert die Betonung der Worte, verlangt ein Crescendo in der Wiederholung des Glückwunsches, den Einbezug von Gästen, die richtige Mimik im Gesicht und dass die Manager das Geburtstagskind anschauen und nicht den Dirigenten. In dieser neuen Welt, so Sander, geht es nicht um Macht und Druck, sondern um Motivation.
So, I'll read it first. Freude, schöne Götter, Funken. Tochter aus Elysium.
In einer fulminanten Show erzählte der Dirigent aus Boston Anekdoten, philosophierte über die zwischenmenschlichen Kontakte und bildete aus den Managern und Wirtschaftsführern den Chor von Davos, der mit Begeisterung die Ode an die Freude aus Beethovens 9. Sinfonie sang.
I think you were brought here to remind you that you are the possibility that human beings are. So let's have one more performance, BTFI. Are you ready? Freude, schöne Götter, Funke, Tochter aus Elysium, wir betreten...
Hoffen wir, dass der Götterfunken doch noch irgendwann überspringt und die Mächtigen und Wichtigen der Welt die richtigen Rezepte finden im Kampf gegen die Wirtschaftskrise. So viel vom WEF in Davos und so viel von
Trend, das Wirtschaftsmagazin.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.